Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist. Nach langer Zeit ist es endlich wieder soweit. Ich habe eine Gästin bei mir und zwar die liebe Lisa Maria. Lisa Maria ist Mama, sie ist auch Coach. Sie kennt sich sehr gut aus mit innerer Kindarbeit und auch Hypnose ist eines ihrer Steckenpferde. Und heute erzählt sie uns, wie sie zu innerer Kindarbeit gekommen ist, welche eigenen Erfahrungen sie gemacht hat. Und an der einen oder anderen Stelle wirst du dich vielleicht in ihr wiedererkennen. Deswegen bleib dran, denn es sind sicher ein paar wertvolle Tipps dabei. Herzlich willkommen, Lisa Maria. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, Melanie. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, magst du vielleicht so ein paar Worte für dich erzählen und wie du das erste Mal über dein inneres Kind vielleicht gestolpert bist?
Ja, sehr gern. Tatsächlich bin ich das allererste Mal auf die innere Kindarbeit gestoßen nach meiner zweiten Fehlgeburt. Da habe ich mich in Therapie begeben, weil ich einfach ja am Boden zerstört war. Es war eine furchtbare Zeit. Und da bin ich das erste Mal mit der inneren Kindarbeit in Berührung gekommen. So richtig angefangen, mich dann damit zu beschäftigen, habe ich erst ein paar Jahre später, also da war ich 36 und da war ich an einem Punkt, wo ich wirklich alles hatte, was Mann oder Frau sich eigentlich wünschen kann oder was ich mir immer gewünscht hatte. Also ich hatte ein Haus, ich war verheiratet, ich hatte sogar zwei Hunde und ich hatte letztendlich meine zwei Wunsch- und Traumkinder.
Schön.
Es war mega, also es hätte besser gar nicht sein können und trotzdem, und ja, das ist immer so ganz schwierig auch für mich, das in Worte zu fassen, ich war so unglücklich. Ich war nach der Geburt von meinem zweiten Sohn so unglücklich, weil ich so einsam war und ich habe mich so verloren gefühlt und ich wusste einfach nicht, warum, wieso, warum ist es so? Und das hat mich dann nochmal verrückter gemacht, weil ich dafür keine Erklärung hatte.
Ja.
Dazu kam dann auch noch, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie es weitergeht nach meiner zweiten Elternzeit. Ich war in zu diesem Zeitpunkt noch Lehrerin in Elternzeit und ich wollte nicht mehr zurück in diesen Job. Das ist mir klar geworden. Als mein jüngster Sohn dann 4 Monate alt war, habe ich gemerkt, oh Gott, ich kann nicht mehr zurück. Also der Job hat mich von Anfang an eigentlich komplett meine gesamten Ressourcen gekostet. Und so die Elternzeit und die Mutterschaft war für mich einfach so eine ganz willkommene Auszeit.
Hm.
Aber nach der Geburt und mit dem Ausblick auf das Ende der Elternzeit war mir klar, okay, ich kann nicht mehr zurück. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwas tun. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss was für mich tun. Ich muss oder ich möchte für mich losgehen, für meine Familie losgehen. Ich wollte nicht nur mehr da sitzen und jeden Tag weinen und mich wie gelähmt fühlen, manchmal gar nicht vom Sofa aufstehen können, weil ich so ja überwältigt war von dieser, von der Lähmung einfach. Und ja, so kam ich dann durch diese Entscheidung, das zu ändern, zur Persönlichkeitsentwicklung und schließlich zur inneren Kindarbeit. Genau.
Ja, voll spannend. Und ich glaube auch, ja, dass sich der eine oder andere an dieser Stelle oder an jener Stelle wiedererkennt. Also gerade dieses, man hat einen großen Wunsch und der geht ganz lange nicht in Erfüllung und dann hat man irgendwann alles im Leben, was man sich so erträumt hat und dann fehlt aber das Glücksgefühl und die Zufriedenheit dafür. Was mich jetzt trotzdem interessieren würde. Das ist ja schon eine ganz schön belastende Situation. Du warst 36 Jahre, du wusstest, ich muss eigentlich bald in den Elternjob zurück, da will ich nicht zurück, ich muss mir was Neues suchen. Du hattest 2 kleine Kinder. Also eigentlich hattest du ja ziemlich viel zu tun. Wie kommt man denn dann zum inneren Kind? Ich denke mir mal so, die meisten Menschen würden sich wünschen, na, gibt es da jetzt irgendeine Medizin, die das alles schnell auflösen kann, damit das morgen weg ist und alles gut wird? Aber wie kommt man denn von so einer Situation, wo ja viele denken, ich muss Stress abbauen, ich muss was verändern, es muss von außen was anderes kommen. Wie kommt man denn da nach innen und vor allem, wie kommt man denn von da zum inneren Kind? Gab es da irgendwie so ein Erlebnis oder ist dir etwas untergekommen, wo du dir gedacht hast, da könnte der Kern drin liegen?
Mhm. Ach, lass mich überlegen. Ich habe tatsächlich viel im Internet gegoogelt.
Ja.
Meine Probleme, meine Symptome, meine Gedanken, alles gegoogelt. Und da kommt man dann schon auf die einschlägigen Seiten, ja, Coaching, Glaubenssätze. Ich habe dann wirklich einige Coachings tatsächlich auch für mich gebucht. Am Anfang ging es erstmal so um diese berufliche Neuorientierung. Das war sowas, was ich am ehesten greifen konnte. Und also da war der Schwerpunkt auf der beruflichen Neuorientierung, aber es wurden auch ganz viele ja Glaubenssätze so angeteasert. Und da habe ich dann gemerkt, boah, krass, okay, da stecken so viele negative Glaubenssätze in mir drin, die zum einen so das verhindern, dass ich mich darauf konzentrieren kann, was will ich beruflich eigentlich, aber auch noch ganz andere Lebensbereiche beeinflussen.
Ja, das glaubt man oft gar nicht. Ja, so man hat ein Thema im Außen und irgendwo unter 7 Schichten merkt man dann, okay, das habe ich eigentlich seit der Kindheit, obwohl das Thema scheinbar im ersten Moment nichts damit zu tun haben kann. Du hast gerade auch ein ganz wichtiges Schlagwort gesagt. Du hast gegoogelt und da hast du gemerkt und schon gesehen, Glaubenssätze und deine Symptome gegoogelt. Glaubenssätze sind ja auch Symptome. Magst du mal so aus deiner Praxis erzählen, welche Glaubenssätze hattest du denn damals vor der inneren Kindarbeit?
Mhm. Also der allergrößte Glaubenssatz, den ich hatte, mein Hauptglaubenssatz war, ich bin nicht gut genug. Und ich nehme den immer so als meinen Kernglaubenssatz, als meinen Überglaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und unter denen hat sich dann alles so aufgestaut wie, ich bin dumm, ich kann nichts wirklich gut, ich bin viel zu chaotisch. Und was dann auch so durch die Mutterschaft dann auch so aufgeploppt ist, war, ich bin nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig für diese Welt. Niemand interessiert sich dafür, dass ich da bin.
Wow, gerade in der Mutterschaft, wo man ja so wichtig ist, ja.
Ja, also ganz komisch. Und natürlich in der Mutterschaft oder in der Schwangerschaft hat sich natürlich auch mein Körper verändert. Und da habe ich dann auch gemerkt, wie sehr mich das beeinflusst hat oder wie da dieser Glaubenssatz hochkam, ich werde nur geliebt, wenn ich schön bin.
Mhm.
Ja, bevor ich Mutter geworden bin, ich hatte eine andere Figur und ich war da sehr, sehr im Außen so verhaftet. Ja, wie sehe ich aus und wie ist mein Gewicht und so weiter und so fort. Und da kam dann dieses auch so, irgendwie bin ich nichts mehr wert, weil ich nicht mehr diese Figur habe, weil ich nicht mehr so aussehe wie früher. Und dadurch, dass ich habe meine 2 Kinder sehr schnell hintereinander bekommen. Es war sehr, sehr anstrengend mit 2 Kleinkindern unter 2 zu Hause. Und ich war maßlos überfordert. Und da kam dann doch der Glaubenssatz, ich mache nichts richtig. Oder ja, ich mache es nicht richtig. Ich bin keine gute Mutter.
Ja, ich glaube, es ist auch Mutterschaft auf der einen Seite eine extreme Stresssituation, auf der anderen Seite, ob man es will oder nicht, lösen sich so viele Schichten da. Also man sieht dann so viel von seinem nackten Selbst, Man wird ja auch, wie soll man sagen, also diese harten Schichten von außen, die lösen sich da oft, dass man da wirklich in sich reinschaut und genau da vielleicht auch ein Stück weit mehr sich selbst, seine Ängste, seinen Schmerz und so weiter sieht. Du hast erzählt, zu deinen Glaubenssätzen gab es ja auch noch einige Muster. Also Glaubenssätze ziehen ja immer Muster nach sich. Oft ist gar nicht offensichtlich, dass die miteinander in Verbindung stehen, aber in der Regel zuerst die Glaubenssätze und dann die negativen Muster. Was waren denn aus heutiger Sicht so deine Muster damals, wo du jetzt erkennst, boah, das ist eigentlich total ungesund gewesen?
Also mir kommen sofort so Verhaltensmuster in den Kopf, als ich noch ein Kind war, also ziemlich jung, so um die, ich weiß gar nicht, 8, 9, 10 Jahre. Da war es sogar schon so, dass wenn ich wütend war und wütend geworden bin, sauer war, dass ich so aggressiv geworden bin. Also ich habe dann wirklich angefangen, gegen Wände zu schlagen, gegen Türen zu treten. Es gibt daheim in meinem Elternhaus sogar noch eine Tür, die ein Loch drin hat, weil ich so dagegen geboxt oder getreten habe, weil ich so wütend war. Ich kann mich wirklich noch daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe von meinem Schreibtisch alles runtergefegt. Ich wollte nur noch Sachen durch die Gegend schmeißen. Ja, also diese Wut hat sich so richtig Bahn gebrochen. Und das hat dann später, als ich erwachsen geworden bin, Partnerschaften hatte, hat sich das dann auch so geäußert, dass ich in Streitsituationen ganz oft verbal geworden bin, also auch verbal aggressiv. Ja, ich habe dann geschrien und beschimpft. Das war so die erste Reaktion, dieser typische Fight-Modus. Mhm. Und gefolgt wurde der dann vom Flight-Modus. Also ich habe dann mit den Türen, die Türen hinter mir zugeschmissen und bin einfach abgehauen, habe mich ins Auto gesetzt, bin weggefahren. Und dachte nur so, ja, soll er doch sehen, wo er bleibt. Und ich wollte wehtun auch, ja.
Ja, und du wolltest auf der einen Seite wehtun, auf der anderen Seite ist ja Wut auch immer sozusagen der Ausweg, um die Trauer und den Schmerz nicht fühlen zu müssen. Das irgendwie sozusagen eine Emotion rauszulassen, aber eben nicht diese schwache und noch viel schwerere Trauer haben eben viele Menschen diesen Schutzmechanismus, die Wut rauszulassen. Also ganz klassischer Schutzmechanismus. Und ich glaube, du hast ja auch erwähnt, du konntest damals eben mit deinen Gefühlen nicht umgehen. Und das war eben deine Strategie. Ja. Es gab halt damals noch keine bessere. Weißt du, hast du Ideen, wenn du jetzt so an deine Glaubenssätze, an deine Muster denkst, hast du Ideen, von woher das kommt? Hast du erkannt, was diese Glaubenssätze und Verhaltensmuster mit den Verletzungen aus deiner Kindheit zu tun haben könnten?
Auf jeden Fall, ja. Also durch die ganze Arbeit mit dem inneren Kind, durch deinen Kurs kamen so viele Situationen auch hoch, die waren mir schon bewusst, aber dass sie so tief sitzen und mich so tief beeinflusst haben, das war mir nicht klar. Also es gab zum Beispiel in meiner Kindheit Gewaltsituationen im Elternhaus, die ich miterlebt habe und die ich mit angeschaut habe und über die ich nie reden durfte. Also das war, ja, ich habe so lange nicht drüber geredet, weil ich so Angst hatte, meinen Eltern Unrecht zu tun oder ja, diese unsere heile Welt zu zerstören. Mhm. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt, dieses nicht reden dürfen, nicht sprechen dürfen. Mhm. Dann gab es auch Situationen, da war ich allerdings, also an die Situation, wo ich mich erinnern kann, da war ich schon ein bisschen älter, aber es war so dieser klassische Liebesentzug, nenne ich es jetzt mal, der als Strafe eingesetzt wurde. Wobei ich muss wirklich dazu sagen, Melanie, ich sage das jetzt wirklich ohne Vorwürfe meinen Eltern gegenüber. Ich weiß, dass sie alles nur in ihrem besten Wissen und Gewissen getan haben, dass sie ihr Bestmöglichstes getan haben. bin da auch sehr in die Vergebung gegangen. Und aber das war Liebesentzug als Strafe. Da wurde einmal über 6 Monate lang nicht mit mir gesprochen.
Wahnsinn.
Ja, wegen einem Verhalten, das halt ja nicht dem entsprochen hat. Einer guten Tochter so, ne? Das Verhalten einer guten Tochter.
Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. 6 Monate. Also es ist ja für ein Kind oder für einen Teenager ist ja ein Tag schon fast nicht auszuhalten. Also das hinterlässt natürlich schon auch viel und wahrscheinlich auch viel Wut, wenn ich jetzt an deine Geschichte denke, weil es ist natürlich viel Wut und Schmerz, ja.
Unterbewusst ganz viel Wut, ja, die sich dann eben durch solche Trigger dann eben wieder ausgelöst hat. Und ja, an der Oberfläche war es sehr viel dieses, dieses Betteln um Liebe. Weißt du, was ich meine? Also es war gar nicht so, die Wut war nicht so sofort spürbar oder so alltäglich spürbar, sondern es war immer dieses, bitte red doch wieder mit mir und hab mich wieder lieb. Und ja.
Ist das auch etwas, was du dann später fortgesetzt hast? Also hast du das dann vielleicht auch in Partnerschaften gemerkt, dass du da sehr stark von der Anerkennung des anderen abhängig bist, dass du die sehr brauchst? Ja.
Ja, absolut.
Also das ist auch völlig logisch nach so einer Erfahrung natürlich. Ich finde es auch sehr schön, was du gesagt hast mit der Vergebung und ich bin im Frieden. Da merkt man halt auch einfach, wo du stehst, wie weit du schon bist, weil manch einer, der zuhört, wird jetzt vielleicht sagen, sowas kann man nicht vergeben. Aber Vergebung ist natürlich viel, viel mehr als zu sagen, okay, ja, das ist jetzt im Nachhinein einfach in Ordnung, sondern es geht einfach viel, viel tiefer und in diesem Prozess bist du sozusagen schon lange drinnen.
Ja.
Du hast auch erwähnt, dass nicht alle Verletzungen von den Eltern kommen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ja, also Eltern können ja prinzipiell nur alles falsch machen. Das muss man ja auch dazu sagen. Die haben ja da die volle Verantwortung und alles, was die sagen und tun, nimmt das Kind ja auch als Wahrheit und als grundlegend richtig an. Und es geht natürlich nicht. Es gibt keinen Menschen, der alles richtig macht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man anderweitig Verletzungen erfährt, zum Beispiel in der Schule oder bei dir war es, glaube ich, in der Ausbildung, wo du auch schon einige Schrammen auf dem inneren Kindherz abbekommen hast, oder?
Ja, tatsächlich, ja. In meiner Ausbildung war das das war irgendwie so gang und gäbe das da. Aber auch von Frauen wie von Männern war es jetzt bei mir so, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, wurde ich so auf mein Aussehen reduziert. Und es war, also auf den Körper, es hieß entweder, ja, du, also von Männern auch, ja, du hast so ein gebärfreudiges Becken und ich sehe dir an, du hast auch so ein bisschen Probleme, ne, auf den Hüften und dein Gewicht zu halten. Also es war so viel Oberflächlichkeit da am Start, was so wirklich in Richtung Bodyshaming und diese Sexismus auch ging. Ja.
Ja, also was nochmal deinen eh schon vorhandenen Glaubenssatz oder ja vielleicht verstärkt oder ausgelöst hat, ich muss schön und schlank sein, um geliebt zu werden. Ja,
genau.
Glaube ich, auch ein Thema, das ganz, ganz viele Zuhörer kennen. Welche Veränderungen hast du denn, springen wir mal einen Schritt, welche Veränderungen hast du denn konkret in deinem Alltag oder vielleicht auch in deinen Beziehungen, in deiner Familie bemerkt durch die innere Kindarbeit? Was hat sich dadurch verändert?
Also es hat sich einfach so viel verändert. Ich kann das gar nicht ausdrücken. Es war tatsächlich ein schleichender Prozess und erst gestern habe ich das gemerkt, wie dankbar ich tatsächlich bin für diesen kompletten Weg, für mein ganzes Leben, dass ich gelebt habe und dass ich diesen ganzen Weg, den ich gegangen bin, weil mich alles einfach zu diesem Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin. Das hört sich immer so platt an, aber es ist tatsächlich so. Es war ein schleichender Prozess, aber ich kann heute viel, viel besser meine Grenzen setzen. Also ich habe gelernt, Grenzen zu setzen mit wirklich konkreten Formulierungen. Ich habe gelernt, andere Menschen nicht mehr für das zu verurteilen, was sie machen, sondern oder auch andere Menschen verantwortlich zu machen für meine Gefühle. Ich weiß, dass ich absolut selber für meine Gefühle verantwortlich bin und ich entscheiden kann, wie ich mich fühle. Hab gelernt, mich nicht mehr triggern zu lassen oder diese Trigger abzuschwächen, wodurch ich dann viel, viel klarer denken kann in so einer Stresssituation oder in einem bestimmten Moment, wo ich merke, okay, jetzt wird es gerade wieder so ein bisschen, hier kommt gerade wieder was hoch, kann ich umswitchen und werd mir darüber bewusst und weiß genau, was ich tun kann, damit sich mein Nervensystem beruhigt, damit ich einfach wieder bei mir ankomme, damit ich die Verbindung zu mir halten kann. Und was ich jetzt so ganz offensichtlich geändert hat, sind so Sachen wie, dass ich wieder angefangen habe, meinen Hobbys nachzugehen. Ich habe so lange alles irgendwie gehen lassen, mich gehen lassen, war nur irgendwie für die Kinder da, war nur Mama und habe aber durch dieses wieder auf sich selber achten und auch so blöde alte Glaubenssätze auflösen, meine Hobbys wieder entdeckt, habe mich wieder getraut, auf andere Menschen zuzugehen, auf neue Menschen zuzugehen. Also da, wo ich jetzt wohne, ist nicht mein Heimatort. Ich wohne mittlerweile 400 Kilometer von zu Hause weg und da habe ich mir jetzt einen komplett neuen Freundeskreis aufgebaut, allein weil meine Ausstrahlung sich wahrscheinlich auch geändert hat und ich wieder offen war für neue Leute. Und was so eigentlich der wirklich wichtigste Schritt war, dass ich mich komplett neu orientiert habe. Also ich habe mich im Juli aus dem Beamtentum entlassen lassen. Ich war auf Lebzeit verbeamtet und habe mich entlassen lassen und habe eine völlig neue berufliche Richtung eingeschlagen. Habe eine Ausbildung zum Life-Coach gemacht. Ich habe mich weitergebildet eben zur inneren Kind-Mentorin, zur Selbstliebe-Trainerin und mache jetzt gerade meine Ausbildung zur Elternberaterin.
Wow, das ist schon sehr, sehr mutig. Da sieht man auch, welche Kraft man damit freisetzen kann, weil das ist schon sehr mutig, Beamtenjob, lebenslange Sicherheit aufzugeben für das, wo du gar nicht weißt, was dich erwartet. Also das ist schon sehr, sehr viel Mut und diesen Mut kann man nur aufbringen, wenn etwas in einem wieder begonnen hat, an sich selbst zu glauben, in ganz tiefem Vertrauen. Also von dem her, auch das ist wahrscheinlich eine ganz wichtige Veränderung, die du da in diesem Prozess durchgemacht hast. Du hast so schön auch gesagt, du hast dir auch wieder die Kontrolle über dein Leben zurückgeholt. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele vermissen, wo man sich so fühlt, als wäre man auf dieser Welt und diese Welt ist ein unfreundlicher Ort und man ist ihr und irgendwelchen Launen ausgeliefert und kann da gar nicht die Richtung vorgeben oder selbst bestimmen, was man hier erleben möchte. Und deswegen diese Kontrolle über sein Leben zurückzuholen, ist natürlich ja, ganz, ganz wesentlich, ganz gigantisch. Man fühlt sich dann auch wieder in seiner Kraft, in seiner Handlungsmacht. Was war denn für dich der wichtigste Aha-Moment während dieses inneren Kindprozesses, während des Kurses? Gab es da irgendetwas? Weil meistens sind es ja die Erkenntnisse, die dann so richtig gut nachwirken und eben viel verändern können.
Ja, also erstmal, was ja bei deinem Kurs einfach wunderschön ist, ist die Möglichkeit, in so kleinen Sparring-Gruppen zusammenzuarbeiten und die Übungen und den Fortschritt gemeinsam zu erleben. Und genau in so einem Sparring-Gruppen-Meeting kam so ein wahnsinnig krasser Aha-Moment für mich, weil ich von meinem Mobbing-Erlebnis in der weiterführenden Schule erzählt habe und dann tatsächlich eine Sparring-Partnerin damit aufgekommen ist mit dieser Idee, hey, war das vielleicht gleichzeitig zu diesen Gewalterlebnissen im Elternhaus? Und es war tatsächlich so, also es lief recht parallel ab. Und dann sind wir gemeinsam drauf gekommen, dass das ein Hilfeschrei war, dass dieses Mobbing oder ich als Mobbing-Opfer ein Hilfeschrei war, damit sich jemand um mich kümmert, damit meine Eltern ihre Aufmerksamkeit wieder zu mir bringen oder ja, einfach, dass sie mich sehen, dass ich gesehen werde, dass sie sehen, hey, ich bin auch noch da, dass die Lehrer vielleicht auch zu mir kommen, dass sich um mich gekümmert wird. Also es war so ein richtiger Hilfeschrei, bitte, bitte, helft mir, ja.
Dass dich endlich wieder jemand sieht, dass dir endlich jemand hilft in deinem Schmerz.
Ja.
Kennen wir ganz oft beim Thema Krankheit, also dass Krankheit aufkommt, auch bei Kindern kommt es oft vor, zu wenig Aufmerksamkeit, dann werde ich halt mal krank, dann werde ich wieder gesehen. Natürlich voll spannend, noch interessanter, dass man im Außen eine Situation unbewusst kreiert, die Aufmerksamkeit erregt, damit endlich jemand helfen kommt.
Ja.
Ja.
Das war wirklich, das war so ein totaler Lichtblick, so eine Erscheinung. Ich dachte, ja, es macht irgendwie so viel Sinn und es hat mir so geholfen. Das war so eine Heilung für meine Seele, diese Erkenntnis. Und ich konnte dann damit endlich meinen Frieden finden. Das, ja, war Wahnsinn.
Ja, schön, toll. Gab es vielleicht noch etwas, was du preisgeben kannst, damit die Leute ein bisschen, die Zuhörer ein bisschen einen Eindruck haben? Was hat dir denn am besten gefallen? Oder gab es vielleicht auch eine Übung oder eine Affirmation, irgendwas, wo du sagst, das war für mich wichtig im Kurs, im Kursverlauf, wo du dich jetzt sozusagen spontan am besten dran erinnern kannst, weil sich da für dich etwas getan hat?
Also ich bin ja sowieso ein riesengroßer Hypnose- und Meditationsfan. Und die Meditationen in deinem Kurs sind einfach so, so wunderschön. Also mir haben die so geholfen, mich zu verbinden mit meinem inneren Kind, mit meinem früheren Ich und den Perspektivwechsel hinzubekommen. Was bei mir halt auch sehr gut anschlägt, ist das Emotional Tapping. Deswegen mache ich das einfach so gerne. Das sind so Übungen, die kann man so schön auch in den Alltag einbauen. Auch wenn man jetzt gerade mal nur 5 Minuten Zeit hat.
Vielleicht kannst du mal mit 2 Sätzen nur dazu sagen, für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, was das ist, Emotional Tapping.
Ja, da werden mit den Fingerspitzen verschiedene Punkte am Kopf, man kann es auch im Handgelenk machen, aber so, ne, die gängigen sind am Kopf und im Gesicht werden verschiedene Punkte geklopft und somit die Energieblockaden in deinem Körper gelöst.
Ja, das hast du sehr schön gesagt.
Damit kann man super schön Glaubenssätze eben auflösen oder abschwächen zumindest abschwächen. Und ja, da tut sich dann auch immer ganz viel im Nervensystem. Und danach fühlt man, oder ich fühle mich danach einfach immer, immer besser.
Ja, voll schön. Wie wird denn deine Reise weitergehen?
Also ich bin ja selbstständig als Coach und Selbstliebetrainerin und Mentorin für innere Kindarbeit für Mütter. Das heißt also, in dem Bereich werde ich ja ständig weiterarbeiten mit dem inneren Kind, bei mir selber und natürlich dann auch mit anderen Müttern, die sich so fühlen, wie ich mich einst gefühlt habe, um einfach ja die Welt und die Welt einfach schöner zu machen, besser zu machen und den Frauen, die es da gibt, auf dieser Welt einfach zu zeigen, hey, es gibt einen Weg aus dieser Traurigkeit, aus dieser Einsamkeit und aus diesem sich gefangen fühlen. Es gibt immer einen Weg daraus und es ist so schön, am Leben zu sein. Und man kann so viel aus dem Leben machen. Und gerade als Mama, wenn man in so eine Situation reingeschmissen wird, sage ich jetzt mal, in diese Mutterschaft, ja, es bereitet einen ja gar keiner drauf vor, wie es eigentlich tatsächlich ist. Und das kann so überwältigend sein. Und für einige ist es nicht so für mich, war es so für mich, war es wahnsinnig überwältigend, weil ich tatsächlich durch meine Kinder mit so vielen Glaubenssätzen konfrontiert worden bin, dass ich mich da richtig hinsetzen musste und richtig hinschauen musste. Und das möchte ich unbedingt weitergeben.
Ja, natürlich kann man dich auch weiter verfolgen und deinen Weg. Wir werden gerne deinen Instagram-Account, zum Beispiel auch deine Webseite hier verlinken.
Ja.
Zum Beispiel auch für Einzelsessions, die du anbietest, wenn da jemand Interesse hat.
Stimmt, genau.
Gerne mache ich das. Und jetzt möchte ich noch mal kurz zurück zum Kurs springen. Für wen würdest du denn sagen, für wen und mit welchen Themen, Problemen ist der innere Kindkurs deines Erachtens das Richtige? Ich meine, du hast ja, glaube ich, den inneren Kind-Mentor-Kurs gemacht. Also du hast ja da schon irgendwie gewusst, ich mag das auch irgendwie in meinem Beruf involvieren. Aber jetzt mal so unabhängig, gibt es ja auch die Variante nur für dich. Was würdest du denn sagen, was wäre denn so deine Beschreibung, wenn du sagen würdest, für diese Menschen ist dieser Kurs wahrscheinlich das Richtige?
Also ich würde sagen, für alle Menschen, die sich so ein bisschen fühlen, als wären sie gerade der Zuschauer ihres eigenen Lebens, die vielleicht da sitzen am Tag und denken, was mache ich hier eigentlich gerade? Für was bin ich denn hier jetzt eigentlich gerade auf dieser Welt? Was ist hier überhaupt mein Ziel? Die so eine Unzufriedenheit spüren, die auch merken, irgendwas läuft hier gerade absolut nicht richtig in der Partnerschaft oder wenn man keine Partnerschaft hat, vielleicht in anderen Beziehungen, ja, zu Eltern, zu Freunden, die sich einsam fühlen, unverstanden, die auch merken, hey, irgendwie, da ist so viel Wut in mir, so viel Traurigkeit und die sich auch vielleicht ein bisschen so falsch fühlen, so falsch im Leben, falsch an diesem Punkt, wo sie gerade sind, vielleicht auch dieses Gefühl haben, irgendwie bin ich immer der Depp, ich bin immer das Opfer, nur mir geht es irgendwie schlecht, ja, auch diese typische Opferhaltung. Für solche Menschen ist der innere Kindkurs wirklich nur zu empfehlen. Es wird sich so viel verändern.
Dankeschön, hast du super schön beschrieben. Lisa Maria, wenn du der Welt nur einen Satz sagen könntest, und das ist jetzt eine ganz spontane Frage, ich weiß, was würdest du denn hinausrufen?
Ich würde sagen, kümmere dich um dich. Schau, dass es dir gut geht. Hinterfrag wirklich alles, was du denkst. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, oder wenn so Sätze aufkommen, wie ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder alle anderen können das irgendwie besser, dann sei dir darüber bewusst, dass das nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Es ist nicht dein Glaubenssatz. Er wurde dir irgendwann von irgendjemandem mal auferlegt und es ist nicht dein Glaubenssatz. Es stimmt nicht. Das heißt, geh für dich los und trau dich. Mach dein Leben zu was ganz Besonderem, weil du bist was Besonderes.
Ja, wow, das hast du schön gesagt. Vielen lieben Dank für diese schönen Abschlussworte und für deine Zeit. Wie gesagt, wir werden alles von dir unten in der Caption natürlich auch verlinken, damit man dich anfindet. Und ich verlinke natürlich auch den inneren Kindkurs, den es jetzt nach 9 Monaten wieder gibt, nach 9 Monaten wieder geöffnet. Das muss ich mal nachzählen, noch für gut 10 Tage, glaube ich. Alle Infos im Link in der Caption. Und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du natürlich jederzeit gerne auf mich zukommen. Schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank an dich, liebe Lisa Maria. Und ich freue mich, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören.